Wir hören zusammen auf den Schluss des Matthäus-Evangeliums. Ich lese von Kapitel 27, Vers 57 an und dann das ganze Kapitel 28. Dieser Ausschnitt, den ich lese, setzt unmittelbar nach dem Kreuzestod von Jesus Christus ein. Er schildert das Begräbnis des toten Jesus. Und er endet mit dem Auftrag des lebendigen Jesus an seine Jünger. Und mittendrin in diesem Abschnitt steht die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, ein richtiger Ostertext. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathea stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in ein noch unbenutztes Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser 2. Betrug wäre noch schlimmer als der 1. Ihr sollt eure Wache haben, antwortete Pilatus, geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wache aufstellten. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des 1. Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und vor das Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell und sagt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, was man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
Es ist ein dunkler Sonntagmorgen. Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, und Maria Magdalena machten sich auf den Weg zum Grab. Vor ihnen lag eine traurige Aufgabe. Der Morgen verspricht nur eine Begegnung, die Begegnung mit einem Leichnam. Die beiden Marias wissen nicht, dass das erste Osterfest ist. Sie rechnen nicht im geringsten damit, dass das Grab leer sein wird. Es hatte mal eine Zeit gegeben, wo sie gewagt hatten, von solchen Dingen zu träumen. Jetzt nicht mehr.
Es ist zu spät für Träume. Die Füße, die über Wasser gingen, sind durchbohrt worden. In den Händen, die Aussätzige geheilt haben, ist kein Leben mehr.
Man hat unsere Hoffnung mit ans Kreuz geschlagen. Alles, was uns noch bleibt, ist, warme Öle über einen kalten Körper zu gießen und uns von dem zu verabschieden, der uns an Hoffnungen Grund gegeben hat.
Du hast recht. Es ist nicht die Hoffnung, die mich zum Grab treibt. Es ist reines Pflichtbewusstsein. Was könnte mir Jesus noch geben? Ich erwarte nichts zurück. Was kann ein toter Mann mir bieten?
Sollen wir überhaupt noch weitergehen? Ich meine, was bringt's?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß einfach, dass ich mich schrecklich einsam und verlassen fühle.
Wie gut, dass Sie nicht aufgegeben haben. Denn wir wissen etwas, was Sie nicht wussten. Gott war außer sich vor Freude über ihre Hingabe und deshalb hat er eine Überraschung für die beiden vorbereitet.
Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Seine Gestalt leuchtete wie ein leuchtender Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.
Warum schob der Engel den Stein weg? Für Jesus? Musste der Stein weggerollt werden, damit Jesus herauskommen konnte? Hatte Gott Hilfe nötig? War der Sieger über den Tod so schwach, dass er nicht selber den Stein wegrollen konnte? Nirgends steht, dass der Engel den Stein für Jesus wegrollte. Aber für wen dann?
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wer es vorausgesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat.
Der Stein wurde nicht für Jesus weggerollt, sondern für die beiden Frauen.
Geht schnell zu seinen Jüngern und erzählt ihnen, dass Jesus auferstanden ist.
Die Dunkelheit ist abgezogen, die Sonne ist aufgegangen, Jesus ist auferstanden. Aber damit noch nicht genug. Gott hat noch eine weitere Überraschung für die beiden Frauen bereit.
Es ist, als würde Gott sagen, ich kann nicht länger warten. Sie sind so weit gelaufen, um mich zu sehen. Ich muss mich ihnen zeigen. Das tut Gott für die, die ihm Treue halten. Als die beiden Marias vor Dunkelheit nicht mehr weiter wissen, kommt zuerst ein Engel und dann der Retter persönlich. Die Frauen werden von da an nie mehr dieselben sein.
Thank you. der Meeresspiegel steigt, wenn die Chancen kleiner werden, sich die Zeit dem Ende neigt, dann weiß ich nur eins, ich halte fest an dir. Wenn der Boden rissig wird, auf dem meine Füße stehen, werde ich meine Augen heben und ich werde zum Himmel sehen. Und dann weiß ich nur eins, ich halte fest an dir. Jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag. Sind mal Wünsche in mir stärker, die nicht deine Wünsche sind, weiß ich wohl, du wirst mich leiten, denn ich bin ja doch dein Kind. Und dann weiß ich nur eins, ich halte fest an dir. Wenn die Freunde einmal gehen, gerade dann, wenn ich sie brauch, wenn die Kräfte schwächer werden, oh Herr, dann bedenk ich auch. Und dann weiß ich nur eins, ich halte fest an dir. Jedes Grauen wird nur bis zum dritten Tag, denn du bist nicht im Tod geblieben. Das Dunkel zieht vorüber und die Auferstehung naht. Jedes Grauen wird nur bis zum dritten Tag.
Die Freunde von Jesus hatten alles erwartet. Sie hatten erwartet, dass Jesus, wenn er nach Jerusalem gebracht wird und verhört wird, dass er seine Macht zeigt und das Reich Israels aufrichten wird. Aber eines haben sie nicht erwartet, dass er aufersteht von den Toten. Hätten sie das erwartet, dann wären sie, und ich vermutlich auch, wissen Sie, was ich gemacht hätte? Wenn Jesus gestorben wäre am Kreuz, ich hätte das mitverfolgt, ich hätte gewusst, dass er auferstehen nach 3 Tagen, ich wäre nicht von diesem Grab gewichen. Ich hätte mir einen Schlafsack gepackt, wäre vor das Grab, hätte mich hingelegt, wir hätten campiert, gucken Sie doch mal, was die Leute machen für eine Sonnenfinsternis. Wie weit man reist, um das zu sehen. Stellen Sie sich vor, die hätten gewusst, dass Jesus wirklich aufersteht. Die hätten ein Riesencamp gemacht, die hätten sich organisiert, um diesen Moment nicht zu verpassen, wenn ihr Herr aus dem Grab kommt. Aber sie haben das nicht geglaubt. Das haben sie nicht erwartet. Obwohl im Alten Testament es auch Beispiele gibt, der Totenerweckung. Zum Beispiel Elisa hat wieder tote Menschen zum Leben gebracht. Oder Jesus selbst hat Lazarus auferweckt, aus dem Grab gerufen. Man hat die Beispiele aus dem Alten Testament wie auch aus dem Leben Jesu, dass das nicht so ganz und gar unmöglich ist. Trotzdem, sie dachten, das ist nicht möglich. Im Gegensatz zu den Freunden von Jesus schienen wohl seine Feinde die Auferstehung zu fürchten. Interessant. Die rechnen noch viel mehr damit, dass er aufersteht. Die Priester und Pharisäer erinnern sich daran, was Jesus gesagt hatte. Vermutlich eben die Jünger nicht. Und dann erklärten sie Pilatus, wie wir das hörten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde er auferstehen. Das ist ihnen noch in den Sinn gekommen. Das ist ihnen geblieben. Und deshalb verlangen sie von Pilatus, dass er das Grab streng bewachen lässt. Ich denke, Pilatus hat eh schon die Nase voll gehabt von diesem Ganzen, was da abgelaufen ist, weil er überhaupt das nicht nachvollziehen konnte, was die für ein Theater machen, wegen diesem Jesus. Das hat er nie begriffen. Und jetzt sollen sie das Grab bewachen, also sollen sie doch das machen, aber warum, wie begründen sie es? Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Auf die Idee sind die Jünger ja gar nie gekommen. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Siehe da! Die Priester waren und Pharisäer waren doch noch bessere Theologen, als man denkt. Ihnen war offenbar bewusst, wenn Jesus aufersteht, dann hat das eine ganz gravierende Bedeutung. Sie wussten darum, dass der Messias auferstehen musste. Und Paulus, als er verhört wurde, warum er was er überhaupt tut, dann hat er im Verhör Folgendes gesagt in der Gegenwart von Pharisäern: Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Paulus sagt, was ich verkündige, ist wirklich gar nichts anderes als das, was bereits schon Mose gesagt hat. Nämlich, dass der Messias sterben wird, und die Propheten haben das gesagt, und dass er auferstehen wird. Und als theologisch gebildete Leute wussten sie, diese Pharisäer und Priester, wenn Jesus auferstehen würde, so wäre der Beweis erbracht, dass er tatsächlich der Messias ist, und dann hätten sie wirklich ein Problem. Das wäre dann eigentlich ein Super-GAU gewesen. Dann hätten sie eigentlich endlich mal eingestehen müssen, dass Jesus, den sie gekreuzigt haben, tatsächlich der Messias ist. Aber wir haben ja gehört, auch dann wollten sie es noch nicht einmal eingestehen. Auch dann sind sie auf ihrer Fährte weitergegangen und haben Lügen verbreitet, statt sich der Wahrheit und der Wirklichkeit zu stellen. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er höchstens ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, so wie vielleicht Mahatma Gandhi, aber nicht mehr. Das Sterben von Jesu wäre lediglich eine der vielen tragischen Hinrichtungsszenen gewesen, die schon zigtausendmal zu jener Zeit geschehen waren und bis heute geschehen. Aber die Auferstehung von Jesus machte alles anders. Paulus schrieb: Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Ist Jesus nicht auferstanden, dann hat der Glaube überhaupt keine Kraft, keine Aussage, keine Hoffnung. Jetzt ist aber Jesus auferstanden. Und so ist die Schuld, die Jesus an unserer Stelle auf sich genommen hat, von uns genommen. Die Auferstehung ist sozusagen die Inkraftsetzung der Vergebung. Oder vielleicht noch viel besser gesagt, die Auferstehung ist die Außerkraftsetzung der Sünde. Mit der Auferstehung ist der Sünde die Kraft und die Herrschaft genommen worden. Sie wird außer Kraft gesetzt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Das, was die Sünde angerichtet hat, nämlich der Tod, ist überwunden und besiegt. Und heute möchte ich von zwei Gesichtspunkten aus betrachten, was die Auferstehung bedeutet. Einerseits, durch die Auferstehung haben wir eine garantierte Zukunft. Wir haben eine garantierte Zukunft. Und als Zweites werden wir sehen, durch die Auferstehung haben wir eine lebenswerte Gegenwart. Eine lebenswerte Gegenwart. Die Auferstehung von Jesus ist wie eine Garantie für uns. Paulus schrieb Folgendes: Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Die Auferstehung Jesu ist eine Garantie für uns. Da können wir uns auf bestimmte Dinge verlassen. Zwei möchte ich hervorheben. Wir haben eine garantierte Zukunft, denn der Tod ist besiegt. Die Auferstehung von Jesus ist für uns Garantie, dass der Tod überwunden ist. Der Tod, der durch die Sünde unser Leben zerstörte, ist total besiegt. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Dem Tod sind praktisch die Krallen gezogen. Übrigens habe ich diese Predigt überschrieben: Der Tod hat keine Hände. Das werden wir am Schluss noch sehen, warum. Jesus ist stärker als der Tod, weil er ihn überwunden hat, weil er ihn besiegt hat. Überwunden heißt, er hat ihn besiegt, so wie im Zweikampf. Er hat den Sieg davongetragen und sein Gegner ist radikal niedergeschlagen, er hat keine Chance mehr. Jesus bleibt Champion, nicht wie im Sport. Tennis kommt man mal auf die Rangliste 1, dann fällt man wieder zurück. Jesus fällt nie zurück. Das ist ein absolut endgültiger Sieg. Der Feind ist absolut besiegt. Eins war das Vorgebirge an der Südspitze Afrikas, die äußerste Grenze der Schifffahrt. Es war der Schrecken der Seefahrer. Man nannte das das Kap der Stürme. Dann wagte ein kühner Seefahrer dieses Kap zu umsegeln und entdeckte den Seeweg nach Indien und brachte viele Schätze aus dieser Welt zurück. Und als sein König das hörte, rief er aus: Nun soll es nicht mehr das Kap der Stürme heißen, sondern das Kap der guten Hoffnung. Und so ist schon manche in seinem Leben an dieses Kap der Stürme geraten, dann, wenn er im Sterben lag und wenn er allein an dieses Kap kam, dann blieb es das Kap der Stürme. Wenn aber Jesus auf diesem Schiff war, dann ist es das Kap der Hoffnung. Jesus ist uns vorangegangen. Er hat den Tod besiegt. Er ist durch diese Stürme hindurchgegangen und wir können ihm hinterhergehen. Jesus hat dieses Kap überwunden. Er ist stärker als der Tod. Und in der Offenbarung lesen wir, ich bin der Lebendige, ich war tot, aber jetzt lebe ich. In aller Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Seit der Auferstehung kann uns der Tod nichts antun. Jesus hat den Schlüssel, die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und deshalb können Christen getrost sterben. Denn was kommt, das wird alles übertreffen, was uns in dieser Welt uns bieten kann. Und so ist dieser sieghafte Ruf im Kapitel 15 des Korintherbriefs, wo Paulus sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Er ist weg. Es gibt den nicht mehr. Er ist ein für alle Mal besiegt und da hat jeder die Garantie. Und jeder, der Jesus vertraut und im Sterben liegt, hat diese Garantie und er kann auf seinem Sterbebett getrost liegen und sagen, für mich gibt es den Tod nicht mehr. Die Auferstehung Jesu garantiert mir das ewige Leben. Der Tod hat die Macht verloren über mir. Und als zweites, wir haben eine garantierte Zukunft, denn wir bekommen einen Körper für die Ewigkeit. Das finde ich gerade im Zusammenhang mit der Auferstehung etwas, was wir als Christen wieder ganz neu, denke ich, entdecken müssen. Die Auferstehung von Jesus gibt uns die Garantie, wir werden einen besseren Körper bekommen. Wir werden einen Körper bekommen. Wir werden nicht einfach als Geistwesen irgendwo in einem Ort herumschweben. Wir werden einen Körper bekommen. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Das ist das, was sich Gott gedacht hat bei der Schöpfung. Er hat uns einen Körper gegeben. Er hat seine Idee der Schöpfung nicht aufgelöst und sagt, das mit dem Körper hat nicht geklappt. Jetzt das nächste Mal bekommen Sie keinen. Nein, wir bekommen einen Körper. Wir werden verwandelt werden, das ist eine Wirklichkeit. Es wird ein neuer Körper sein, ein Körper, der nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist und auch nicht von Krankheit und Schmerzen gezeichnet sein wird. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird, wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Wir werden denselben Körper bekommen, wie ihn Jesus hat. Wer mit großen Gebrechen und Behinderungen leben muss, der kann gewiss sein, der neue Körper wird keine Gebrechen mehr haben. Er kann getrost sein. Der neue Mensch wird ein absolut vollkommener Mensch sein, der nicht mehr von der Sünde gezeichnet ist. Wer unter psychischen Störungen und Verletzungen leidet, wer gar zu Depressionen neigt oder durch ganz tiefe Depressionen durchgeht, der kann wissen, mir ist garantiert ein vollkommener Körper, der weder von Depressionen noch von Ängsten noch von irgendetwas gefangen werden kann. Wir müssen wieder lernen, diese Hoffnung auch für uns, auch für unsere Begrenztheiten. Wenn du merkst, dass dein Leben sich nicht so entwickelt hat, wie du willst, oder wenn du merkst, du hast Grenzen, du möchtest vielleicht viel lieber schöner singen, du wirst einmal schöner singen können. Bin ich garantiert sicher. Du wirst einen völlig neuen Körper bekommen. Egal, was dich belastet. Die Auferstehung Jesu heißt, ich werde einmal neu werden, völlig ganz neu. Und alles wird abfallen. Was mich quält, was mich belastet, ich möchte es hier nochmals sagen, selbst Depressionen, die vielleicht in unseren Kreisen manchmal Christen, die unter solchen Krankheiten leiden, manchmal noch zusätzlich leiden müssen, weil wir oft das nicht verstehen oder oft mit Argwohn das beachten, könnt ja vielleicht etwas mehr glauben oder etwas mehr vertrauen. Wir könnten auch sagen, du, das ist unser alter Körper. Aber der Tag wird kommen und das ist garantiert. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Und auch deine seelischen Belastungen, an denen du jetzt fast kaputt gehst, die werden weggewischt sein. Sie werden weg sein. Vielleicht würde das auch unseren Geschwistern viel mehr helfen, wieder auf Jesus zu sehen. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Darauf kannst du dich garantiert verlassen. Und du wirst mit deinem Körper, den du bekommst, 200% zufrieden sein. Wir haben eine garantierte Zukunft. Der Tod ist besiegt und wir bekommen einen absolut neuen Körper. Das ist auch eine schöne Botschaft für uns, die wir begrenzt sind, gerade auch durch unsere Körper. Der zweite Punkt, wir haben eine lebenswerte Gegenwart. Die Auferstehung hat ja nicht nur Auswirkungen auf das Leben nach dem Tod. Die Auferstehung zeigt jetzt schon Auswirkungen. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, schreibt Paulus, und sind daher auch mit ihm begraben worden, also als ob wir selbst gestorben wären. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Unser Leben bekommt also durch die Auferstehung von Jesus eine neue Dimension. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir bereits ein Leben führen als bereits erneuerte Menschen. Mit Christus sind wir gestorben, aber mit ihm sind wir bereits heute in ein neues Leben hineingekommen. Wir haben also eine lebenswerte Gegenwart, weil wir einen lebenden Gott haben. Unser Leben ist lebenswert, weil wir in Beziehung zu unserem Schöpfer leben. Unser Gott ist nicht tot, sondern er lebt. Wir folgen nicht einem Gott, den wir selber gemacht haben, so wie das im Alten Testament steht. Das haben wir am Karfreitagabend noch gelesen im Jesaja 40. Hat das Katja uns vorgelesen. Ja, da haben sie einfach Holz genommen, haben das etwas mit Gold überzogen und dann haben sie gesagt, das ist unser Gott und werfen sich davor nieder. So dumm sind Menschen. Und es gibt noch das Beispiel im Alten Testament, da sagt Gott, ihr geht in den Wald, ihr schlagt einen Baum, die eine Hälfte gebraucht ihr, um zu heizen und zu kochen, aus der anderen Hälfte schnitzt ihr einen Götzenbild und dann werft ihr euch vor ihm nieder und betet es an und sagt, du bist mein Gott. So ein Blödsinn, das hätte man auch zum Kochen brauchen können. Ja. Das wäre besser angewandt gewesen, man hätte auch mit dem anderen Teil gekocht. Nein, wir haben einen lebenden Gott, der hier jetzt in unserer Mitte ist. Wir folgen nicht stummen Götzen, oder ich hoffe es nicht. Im Hebräerbrief heißt es, du hast Jesus für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt, der von dem hier redet, ist, der von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre, Jesus. Allerdings, das ist vielleicht unser Problem, ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Es ist für uns leider noch nicht in vollem Umfang sichtbar, dass unser Herr lebt. Aber auch wenn es jetzt noch nicht sichtbar ist, so ist es doch die Wirklichkeit. Wir stehen in der Beziehung zum Höchsten. Wir dienen dem lebenden Gott. Er begleitet uns durch das Leben, der dem alle Macht gegeben ist. Und Paulus schreibt in Ephesern, dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgendeinen Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. Nichts kann uns wirklich Schaden zufügen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt keine Macht, kein Ereignis, das uns von Gott zu trennen vermag, denn er ist mächtig. Wir sind keine Spielbälle der Mächte. Manchmal kommt mir das vor, wie Christen sprechen würden, wie sie Spielbälle von Mächten wären. Das ist ein fertiger Blödsinn, das ist gar nicht möglich. Weil wir auf der Seite von Jesus immer auf der Seite des Stärkeren sind. Immer. Wir sind keine Spielbälle. Wir sind auf der Seite des Mächtigsten. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Auch nicht vor dem Widersacher. Denn der Teufel ist nicht stärker als Jesus. Und wenn wir meinen, dass der Teufel in unserem Leben Überhand gewinnen könnte, dann täuscht ihr euch. Es geht nicht, wenn wir uns an Jesus halten, hat der Teufel keine Chance. Das ist der Sieg, den Jesus vollbracht hat. Er wird uns nichts nehmen können, er kann vielleicht uns noch gewissen Schaden zufügen, aber er kann uns nichts wegnehmen. Gott ist für uns. Sagt Paulus, wer kann uns noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Nein, da ist überhaupt niemand da. Wer soll denn das tun? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Nichts. Und er fährt dann weiter. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch das Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben eine lebenswerte Gegenwart, weil wir einen lebenden Gott haben, der mit uns durch das Leben geht. Der ist nicht abseits, sondern geht mit uns durch das Leben. Und wir haben eine lebenswerte Gegenwart, weil wir nichts zu verlieren haben. Das macht unser Leben lebenswert. Wir haben nichts zu verlieren. Oder anders gesagt, wir können ein wagemutiges Leben führen. Wir können etwas riskieren. Wir wissen, dass wir etwas haben, für das es sich zu leben lohnt und auch für das es sich zu sterben lohnt. Viele Leute haben das nicht. Die wissen weder, für was sie leben sollen, noch für was sie sterben sollen. Beim Sterben haben sie keine Antwort und beim Leben keine. Wir wissen, für was sich zu leben lohnt und wir wissen, für was sich zu sterben lohnt. Das macht das Leben lebenswert. Das macht das Leben interessant. Ich muss nicht von einer Staumauer herunterspringen und mit so Changi Panging da, oder wie das Ding heißt, ich habe nichts dagegen, die das machen, aber ich muss das nicht machen, um den Kick im Leben zu haben, um noch zu spüren, dass ich lebe. Ich weiß schon vorher, warum dass ich lebe. Ich muss nicht springen, um herauszufinden, ob das Leben noch irgendwas hergibt. Ich muss nicht von Kick zu Kick springen. Das ist ein Dilemma, in der die Menschen heute stecken. Man weiß nicht mehr, für was man leben und sterben soll. Und wenn man alles hat, sowieso nicht mehr, dann hat man ja alles erreicht. Dann weiß man, dass es das auch nicht gebracht hat. Was soll es dann noch? Paulus wusste, was das heißt, auf Risiko zu leben. Und ein wagemutiges Leben zu führen. Er schrieb den Korinthern, hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Weshalb sollte ich wagemutig leben, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt? Das macht doch keinen Sinn. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann machen wir doch einfach als so ein easy, cooles Life, oder? Man lebt so ins Zeugs hinein, man holt noch, was zu holen ist. Man weiß zwar nicht, wohin der Zug geht, aber man geht halt. Nach dem Motto, ein bisschen Leben ist immer noch besser als Sterben. Aber Paulus konnte in Ephesus kämpfen, weil er wusste, es gibt eine Auferstehung. Ich habe nichts zu verlieren. Wir können unser Leben ganz auf Gott ausrichten, denn es lohnt sich. Das Leben definiert sich dann nicht nur einfach bis zum Tod. Ich muss nicht sehen, dass ich bis zum Tod alles gelebt habe. Sondern Christen sehen immer über diese Linie des Todes hinaus. Deshalb kann Paulus sagen, wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Die Auferstehung lässt uns mutig sein heute, weil wir eigentlich nur gewinnen können. Deshalb war es möglich, dass seinerzeit in Zürich, als der Täufermann zersäuft wurde, die Mutter da stand und sagte ihrem Sohn, halt durch, halt durch. Warum? Warum kann eine Mutter ihrem Sohn schreien, halt durch? Weil sie über den Tod hinaussieht, über diese Linie. Weil sie wusste, mein Sohn hat nichts zu verlieren, auch wenn das noch so schrecklich ist, was sie mit ansehen muss. Er hat nur zu gewinnen. Und wenn heute Christen sterben, was meint ihr an, was sie denken? Dass das Leben jetzt fertig sei? Nein, sie denken an die Auferstehung. Christus ist auferstanden und ich werde mit ihm genauso einen neuen Leib bekommen, wie er hat. Und das, was kommt, wird viel bedeutender sein als das, was mir hier diese Welt gegeben hat. Die Auferstehung lässt uns mutig sein, wagemutig in diesem Leben zu stehen. Die Auferstehung lässt uns einstecken, wenn ich in meine Firma nicht befördert werde, weil ich Christ bin und die denken, so ein Frommer können wir als Direktor nicht gebrauchen. Dass ich dann halt sage, okay, das ist nicht das ganze Leben, Direktor zu sein, aber mit dem Auferstandenen mich zu treffen. Das ist das ganze Leben. Wir können wagemutig zu dem stehen, was wir glauben und von dem wir überzeugt sind, weil wir nie etwas zu verlieren haben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glauben wir das? Es ist gut, wenn wir das glauben, vor allem wenn es um Sterben geht. Dass wir das jetzt schon glauben und jetzt schon so leben. Ich fasse zusammen. Wir haben eine garantierte Zukunft. Die Auferstehung von Jesus garantiert uns, dass der Tod endgültig die Kraft verloren hat. Und er garantiert uns, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Ich möchte das nochmal sagen hier. Jeder von uns, der mit Gebrechen, mit Behinderung, mit Depression zu kämpfen hat, ich möchte dir sagen, du bekommst einen neuen Körper. Du kannst dich darauf freuen. Der wird keine Behinderung kennen, keine Depressionen kennen, keine Einschränkungen kennen, die dich behindern werden. Du wirst sein wie alle anderen. Wir haben eine lebenswerte Gegenwart, weil wir einen lebenden Gott haben, der uns begleitet, der uns führt, der mit uns unterwegs ist. Und wir haben eine lebenswerte Gegenwart, weil wir nichts zu verlieren haben, weil wir ein wagemutiges, sinnvolles Leben führen können, das nicht nur immer sich selbst in Schutz nehmen muss, sondern wo man etwas wagen kann und für Jesus unterwegs sein. Einem gläubigen Afrikaner war eine 17-jährige Tochter gestorben. Und auf dem Grab setzte er ein Kreuz aus Holz und schrieb die merkwürdigen Worte darauf, die auch über meine Predigt steht: Der Tod hat keine Hände. Und als der Missionar ihn fragte, was die Inschrift bedeuten soll, gab ihm der Vater zur Antwort: Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht auf ewig festhalten kann, sondern dass ich es bei Jesus wiedersehen werde. Denn der Tod hat ja keine Hände mehr. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren, mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir das überhaupt glauben können, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich bin mir ganz sicher, dass das so ist. Und dass ich diese Gewissheit habe in mir, ist einzig und allein das Geschenk, das du uns gibst als deine Kinder, dieses Zeugnis, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Und wir haben eine wunderbare Hoffnung. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast dem Tod die Macht genommen und du hast alles wunderbar vorbereitet, dass wir einen neuen Körper bekommen. Und all das, was uns beschwert, all das, was unvollkommen ist an uns, vollkommen gemacht wird. Und Du hast uns ermöglicht, ein lebenswertes Leben zu führen, indem du in unserem Leben wirkst. Und wir wissen, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir können ein sinnvolles Leben führen, das über den Tod hinausgeht, das diese Grenze gar nicht mehr wirklich kennt. Denn der Tod hat keine Hände. Wir beten dich an und rühmen deinen Namen. Amen.
Also wir möchten auf das Lied singen, unser Retter lebt. Und weil wir wissen, dass er lebt, wie wir es jetzt gehört haben, leben auch wie ein erfülltes und sinnvolles Leben und werden wir vor allem auch in Ewigkeit mit ihm leben. Es wäre schön, wenn Sie noch einmal dazu aufstehen würden.
Ich weiß, er hat mich erlöst. Vergeben ist meine Schuld. Ich vertraue. Ich vertraue. Er nahm die Schande von mir. Die Schmerzen hatte geheilt. Ich vertraue. Ich vertraue. Ich sage es allen, mein Gott besiegte den Tod, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich erlöst, vergeben ist meine Schuld. Von mir, die Schmerzen hat er geheilt. Ich vertraue, ich vertraue. Ich sage es allen, mein Gott besiegte den Tod. Unser Retter lebt, unser Retter lebt, unser Retter. Vergiss mir.